20 Sekunden Werbung und dann geht's aber wirklich los.
Am 12. Juni 2026 ist es soweit. Das erste Trinity Event. The Next Big Thing findet in der Pyramide in Mainz statt. Dort gibt es alle Trends und alle relevanten Informationen zur Zukunft der gesamten Fitnessbranche. Neben vielen spannenden Speakern erwartet euch zum Finale ein ganz besonderes Highlight. Die allerletzte Folge von Upshift, live auf der Bühne. Tickets können nicht gekauft werden. Trag dich ein und sichere dir die Chance auf einen der limitierten Plätze.
Danke für eure Geduld und jetzt viel Spaß beim Podcast.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness im Ohr. Diesmal nicht aus Hamburg, sondern aus dem schönen Düsseldorf, meine zweite Wahlheimat, in der ich leider nicht lebe. Und wir haben heute ein sehr, sehr interessantes Thema für alle da draußen, nämlich wollen wir über diese Studie sprechen. Alle, die es jetzt nicht sehen mit Bild, sondern nur hören, das ist die Eckdaten der deutschen Fitnesswirtschaft 2026. Das ist eine Koproduktion zwischen dem DSSV, Deloitte und der DHFBG. Und wie immer möchte ich nicht alleine über die Studie sprechen, sondern habe mir zwei großartige Gäste eingeladen, nämlich zum einen den Ralf Kappelan und zum anderen meinen ehemaligen Chef, den Stefan Lüppig von Deloitte, wo ich mich sehr freue, dass ihr heute gekommen seid. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo zusammen.
Hallo in die Runde.
Genau. Ralf, fangen wir mal bei dir an. Vielleicht magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen für die Hörer, die heute neu dabei sind.
Sehr, sehr gerne. Ich mach's mal relativ kurz. Schon fast 40 Jahre dabei. Da erschrickt man meist, wenn man die Jahreszahl hört. Angefangen als Bankkaufmann habe ich zunächst mal, dann hat der in die Fitnessbranche recht früh eingestiegen, Ende der 80er Jahre schon. Hab dort dann hinterher als Trainer erst gearbeitet, habe die Trainer kennengelernt, bin in die Unternehmensberatung eingestiegen, habe ein BWL-Studium gemacht parallel dazu. Und bin dann hinterher zur Hochschule, BSA-Akademie, habe dann als Dozent arbeiten dürfen. War der erste Sachverständige in Deutschland für Unternehmensbewertungen und habe da schon sehr viele Facetten kennengelernt.
Sehr schön. Und DSSV bist du auch noch.
Ja, genau. Das ist auch die einzelnen Funktionen vergisst man auch nicht immer. Ja, absolut, absolut.
Sehr schön. Genau, Stefan, kommen wir zu dir. Wir kennen uns tatsächlich seit 2010 über Nils Krona. Da habe ich auch das erste Mal Kontakt mit der Studie gehabt und 2011 habe ich dann heute noch nicht in diesem Büro, aber im anderen Büro in Düsseldorf arbeiten dürfen. Stell dich vielleicht auch mal gerne kurz vor.
Sehr gerne. Mein Name ist Stefan Ludwig. Ich bin Partner bei Deloitte. Seit 30 Jahren habe ich das Vergnügen, in der Sport- und Fitnessbranche tätig zu sein. Seit gut 25 Jahren intensiv auch in der Fitnessbranche. Das ist etwa auch die Zeit, in der ich bei Deloitte angefangen habe, 2002 und auch damals direkt mit Fitnessthemen. Und 2010 haben wir uns dann kennengelernt über ein entsprechendes Praktikum bei uns, bist du auch dann in die Arbeitswelt quasi reingetaucht. Und ich darf seit vielen Jahren auch nicht nur die Beratungsprojekte in dieser Branche begleiten, sondern eben auch die Studien und Marktdaten, die wir gemeinsam seit vielen Jahren mit dem DSSV erheben. Und es ist jedes Jahr immer wieder eine große Freude und eine sehr wichtige Erkenntnis auch für uns in unserer täglichen Arbeit.
Ja, und haben wir noch viele Studien vor uns. So, für alle da draußen nochmal über das, was wir heute sprechen. Wir sprechen über das Jahr 2025. Also der 31. Dezember ist unser Stichtag. Alle Zahlen, die wir nennen, beziehen sich auf dieses Jahr einfach, dass man da einen Überblick hat. Und am Ende wollen wir noch ein bisschen nach vorne schauen, 5 Jahre, 2030 und wie viele Mitglieder wir da hoffentlich haben werden und wie wir das hinkriegen. Genau, ich will jetzt gar nicht groß auf die Zahlen eingehen. Also wir haben neue Rekordwerte erhalten. Das werden wir aber jetzt im Laufe des Gesprächs erörtern. Und Ralf, ich möchte mal mit dir anfangen, aber bist du auch seit vielen Jahren bei der Eckdatenstudie mit involviert. Wenn du die Eckdaten zusammenfassen würdest in einem Satz, wie geht es aktuell der deutschen Fitnessbranche?
Kann man ganz, ganz klar sagen, sehr gut. Du hast gerade schon erwähnt gehabt, Rekordergebnisse bezogen auf die Mitgliederdaten, auf die Mitgliederzahlen, Reaktionsquote, Umsatzzahlen, auch die Anlagenzahlen wieder gestiegen. Daher sehr gut. Der Faktor Gesundheit hat eine höhere Bedeutung in der Gesellschaft, was in die Zahlen nach oben spült. Aber hier muss man immer aufpassen, auch wenn es der Branche insgesamt sehr gut geht, geht es nicht automatisch jedem Betreiber gut. Man muss halt die Hausaufgaben machen, logischerweise, um hinterher auch in dem Markt erfolgreich zu sein.
Ja. Also Flut hebt alle Boote, vorausgesetzt man hat ein Boot.
Ja, ein gutes Boot, was auch intakt ist. Genau, absolut.
Genau, bei Mitgliedern haben wir ja die 12 Millionen geknackt dieses Jahr. 12,36, also fast 12,4 Millionen Mitgliedern. Was ist aus deiner Sicht ein treibender Faktor hinter dieser Entwicklung?
Ich würde zwei treibende Faktoren nennen. Aber erstmal, wie ich es gerade schon erwähnt habe, der Faktor Gesundheit hat eine höhere Bedeutung nach Corona genommen, dass den Menschen dieser Faktor wichtiger geworden ist, wo die Menschen auch bereit sind, mehr für zu tun, auch mehr Geld für auszugeben. Und der zweite Faktor ist für mich auch dann die Jugend. Wir sehen halt ein extrem starkes Wachstum in den Alterssegmenten von 14, 15 Jahren bis 29. Und damit ist das Thema mit Sicherheit, ich habe selber einen eigenen Sohn, der ist 18 Jahre alt, wo im Prinzip das Thema auch gutes Aussehen, einen guten Körper zu haben, in der sozialen Welt, Social-Media-Bereich ein sehr wichtiger Faktor ist, wo diese Kunden reingespült werden. Aber auch ältere Menschen, ich sage mal ältere bewusst ab 30 Jahre, müssen auch mehr für ihre Gesundheit tun, um halt fit zu sein. Und hier so ein Zauberwort, Longevity, Langlebigkeit, was jeder gerne möchte.
Das ist ja in aller Munde gerade.
In aller Munde, auf jeden Fall ist ein weiterer, mit Sicherheit ein Trend auch dabei oder ein weiterer Faktor, der die Zahlen nach oben spielt.
Ja, nee, super. Stefan, auch von dir gern mal dein Blick auf die Branche und vor allem noch mit einem kleinen mit einer kleinen Sonderfrage, weil ihr schaut ja sehr datengetrieben auf die Branche, weil ihr auch viele Due Diligences und Transaktionen, Due Diligence Projekte begleitet und Transaktionen und davon gibt's ja sehr viele, gerade in den letzten Jahren und auch letztes Jahr sind ein paar große Transaktionen über den Markt gegangen und deswegen siehst du die Fitnessbranche in Deutschland eher als einen Wachstumsmarkt oder als einen Konsolidierungsmarkt?
Nach unserer und auch nach meiner persönlichen Auffassung ist es nicht ein Oder, sondern ein Und. Und zwar ist es auch kein aktueller Trend, sondern ein sehr langfristiger Trend schon gewesen. Ich hatte vorhin bei der Einführung kurz gesagt, seit 25 Jahren darf ich mich auch mit der Fitnessbranche beschäftigen. Und genauso lange gibt es Wachstum und gibt es aber auch Konsolidierung. Also 2003, 2005 waren schon die ersten größeren Private Equity Beteiligungsgesellschaften in dem Markt tätig und haben erste Zukäufe getätigt, größere Ketten gegründet und die dann auch mit einem Wachstum, sowohl organisch, aber auch halt mit weiteren M&A-Tätigkeiten nach vorne getrieben. Und das sehen wir auch weiterhin. Du hast es angesprochen im letzten Jahr. Basic Fit übernimmt Clever Fit. AI Fitness war am Markt aktiv. Die Life Fitness Group war am Markt aktiv mit Fit One. Also wir sehen auch weiterhin, wie Ralf auch schon sagte, ein gesundes, gutes Wachstum. Aber wir sehen auch eine Veränderung des Marktes. Stärker zu den Ketten. Weniger eben im Einzelsegment, die in allen Bereichen, wenn man mal so die 10 Jahre vielleicht als Korridor nimmt, sich deutlich verändert haben. Also wir haben weniger Anlagen im Einzelbereich, aber es ist immer noch der Bereich, der mit 44% die meisten Anlagen stellt im Vergleich zu den Ketten, die 31% der Anlagen. Gedreht hat sich's mittlerweile sowohl bei den Mitgliedern als auch im Umsatz. Da sind die Ketten deutlich stärker, deutlich schneller auch im Wachstum als die Einzelbetreiber. Mhm. Aber wir haben immer noch einen durchaus fragmentierten Markt in Deutschland.
Ja, aber wir sind noch nicht ganz in der Schweiz, wir sind ja noch mal einen Ticken weiter, aber auf einem guten Weg dahin. Ich hatte es vorhin gesagt, wir haben bei knapp 12,4 Millionen Mitglieder, was 14,8% Reaktionsquote entspricht. Machen wir mal 15%, ja. Dann ist es ein bisschen einfacher. Würdest du sagen, dass Deutschland immer noch unterentwickelt ist im Vergleich zu anderen europäischen Nationen oder dass wir eher sagen würde, nee, Deutschland ist eigentlich schon relativ weit mit einer Marktdurchdringung von 15%?
Also wir bewegen uns im europäischen Vergleich so im oberen Mittelfeld, was die Penetrationsquote anbetrifft. Es gibt Länder, die haben noch deutlich höhere, immer unter der Annahme, dass man die kommerziell betriebenen Fitnessstudios gemäß unserer Definition auch hier in Deutschland heranzieht. Dann hat man in Skandinavien, in den Niederlanden oder in Großbritannien Penetrationsquoten, die Richtung 20 oder sogar über 20% liegen. Sehr stark ausgeprägt natürlich auch im urbanen Raum, also in den größeren Städten. Wir haben aber auch weiterhin Länder in Europa, die unter 10% liegen. Hat Deutschland weiteres Potenzial? Man kann die Zahlen nicht immer 1:1 vergleichen, weil jeder Markt auch besonders ist. Wir haben hier in Deutschland beispielsweise eine sehr ausgeprägte Kultur, was Vereine anbetrifft, die übrigens auch teilweise Fitnessstudios betreiben oder Fitnessangebote in den Markt bringen an ihre Mitglieder, die jetzt hier nicht im Einzelnen berücksichtigt sind. Also nach unserer Auffassung gibt es auf jeden Fall noch weiteres Wachstumspotenzial. Auch da, wenn man wieder den Vergleich nimmt in Skandinavien oder Niederlande, sind die großen Kettenbetreiber teilweise nur mit 20-30% ihrer Anlagen zum Beispiel in den Top 10 größten Städten vertreten. Die restlichen 70-80% sind in kleineren oder mittelgroßen Städten dann auch wieder. Das haben wir hier noch nicht ganz so. Da war das Wachstum der großen Kettenbetreiber natürlich immer in den Großstädten, in den größeren Ballungsräumen, weil klar, dann hat man entsprechendes Einzugsgebiet, um auch schnelleres Wachstum generieren zu können. Aber es gibt definitiv noch White Spots oder Marktpotenzial. Und ein Phänomen, was wir auch seit 25 Jahren in der Fitnessbranche sehen, ist, Nachfrage folgt dem Angebot. Also da, wo gutes Angebot im Fitnessbereich ist, da gibt's auch dann eine entsprechende Nachfrage bei den Leuten. Und wir kommen jetzt wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auf andere Aspekte wie Aggregatoren-Thema, aber da warte ich mal jetzt noch die Fragen ab.
Warte mal nochmal. Ja, gerade Nachfrage, wir haben ja unseren Sitz in Hamburg-Harburg, also das im Süden. Und da sind halt alle großen Vertreter. Da ist ein John Wee drin, ein Fit One, ein Fitness First, ein Fitness Loft. Also jetzt mehrere Fitness First, ja. Die Aufkäufe stattgefunden haben. Und das ist ja auch, wo du dir denkst, da ist einer neben dem anderen, aber funktioniert da trotzdem irgendwie.
Offensichtlich, also auch bei den großen Betreibern wird natürlich immer wieder auf das Portfolio geschaut. Also die wollen nicht nur in Summe wachsen, sondern die schauen auch auf die einzelnen Anlagen. Und auch da haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass man sich von Anlagen trennt oder diese stilllegt, wenn sie eben nicht profitabel bewirtschaftet werden können. Also offensichtlich funktioniert's und wahrscheinlich gibt's auch in Harburg noch den ein oder anderen Mom-and-Pop-Store, den kleineren Einzelbetreiber, der auch definitiv seine Daseinsberechtigung hat. Aber er muss natürlich gucken, wie er im Konzert der Großen sich dann auch wiederum positioniert, was quasi seine Vorzüge dann auch im Vergleich zu einem Kettenbetreiber dann wiederum sind.
Genau. Wenn man gerade mal bei den Ketten bleiben, also wir hatten, du hast ja gesagt, sowohl beim Umsatzanteil als auch beim Mitgliederanteil sind die Ketten weiter vorne. Wo siehst du den Treiber dieser Entwicklung? Ist es, weil die Ketten einfach Skaleneffekte nutzen, die ein kleiner nicht kann? Sind es Kostenstrukturen? Sind es andere Prozesse, die die Ketten vielleicht anders machen, andere Geschäftsmodelle, auf die man sich fokussiert? Kannst du da so einen Treiber nennen?
Ja, es sind schon mehrere Treiber, aber ein Faktor ist natürlich auch immer wieder die Größe der Anlage. Also gerade im Budget- oder Value-for-Money-Bereich werden größere Anlagen dann auch angeboten, die dann auch typischerweise mit einem Verhältnis von Quadratmeter im Vergleich zu den Mitgliedern dann vielleicht auch stärker ausgereizt werden, als es in einem klassischen Einzelstudio dann auch möglicherweise der Fall ist. Grundsätzlich haben sie natürlich entsprechende Vorteile, was Ressourcen anbetrifft, sowohl was Personalressourcen anbetrifft, was finanzielle Ressourcen anbetrifft, aber auch was vielleicht digitale Kompetenzen anbetrifft, um dann beispielsweise im Marketing, im digitalen Marketingbereich noch zielgenauer Vertrieb durchführen zu können und neue Mitglieder auch zu gewinnen. Weil das ist auch ein Phänomen der Fitnessbranche. Wir haben eine hohe Fluktuationsrate, eine hohe Churnrate. Also es müssen immer wieder neue Mitglieder gewonnen werden, weil einfach bekanntermaßen auch immer wieder Mitglieder ausscheiden.
Ja. Also ich glaube, das können wir gut verkaufen können. Das haben wir hingekriegt. Der Stefan hat einen sehr schönen Begriff genannt, den Mom-and-Pop-Store, also die Einzelstudios. Ja. Ralf, wenn du jetzt über die Jahre das beobachtest und irgendwann war ja die Grenze, wo die Ketten auf einmal mehr Mitglieder hatten als die Einzelbetriebe, trotz deutlich mehr Anlagen, ist da perspektivisch Platz für die Mom-and-Pop-Stores, also für die Einzelstudios? Oder sagst du, da wird noch was passieren?
Nee, definitives Platz halten. Du hast eben die Zahlen auch schon mal erwähnt gehabt, auch von der Schweiz mal, wo ja die Kettenquote höher ist als hier in Deutschland. Aber auch ein bisschen getrieben über die beiden Hauptkettenbetreiber in der Schweiz, eben Migros und Coop, die beide aus dem Handelsbereich kommen, den nur mal die Zahlen ein bisschen relativieren kann. Aber die Einzelbetreiber, wie der Stefan eben schon gesagt hat, die Einzelbetreiber müssen halt schauen, wo können sie sich halt abgrenzen, wo können sie sich abheben, wo sind Lücken. Und das ist immer ein Thema. Wir haben natürlich auch Skaleneffekte, haben wir auf jeden Fall bei den Ketten, die genutzt werden können, aber nicht in dem Maß wie im Handelsbereich zum Beispiel. Im Handelsbereich haben wir ja heute wirklich die großen Konzerne, ob es denn Lidl, Aldi, Edeka oder Rewe oder dergleichen sind. Und da als Einzelbetreiber noch zu erfolgreich zu sein, ist fast unmöglich. Weil der Einkauf, die Einkaufsmargen, die Einkaufspreise, die generieren können, können die Kleinen gar nicht mithalten. Aber bei uns im Fitnessbereich sehe ich diese Skaleneffekte nicht so groß, weil das Thema Personal zum Beispiel und hinterher auch Konzepte umzusetzen. Stefan wird auch sehen, was du eben schon erwähnt hast, ein Hauptsegment, wo expandiert worden ist von den Ketten, ist meist ein Discount-Bereich. Was immer leicht umzusetzen ist, leicht mit Standard zu versehen ist, und die Skaleneffekte leichter nutzbar sind. Auch wenn es um Betreuung geht, Betreuungskompetenzen aufzubauen. Entsprechend halt den Leuten halt denen bei der Zielerreichung zu helfen. Da tun sich die Ketten halt auch immer schwer. Es gibt wenige Kettenbetreiber draußen im Markt, die im High-End-Bereich, High-End vielleicht schon, im High-End-Bereich gibt es auch einige Kettenbetreiber, die mit Schwimmbad arbeiten, weil die Finanzressourcen haben. Aber gerade in der Umsetzung halt den Kunden bei den Zielerreichungen zu helfen, sehen wir im Kettenbereich schon weniger. Mhm. Und da in meinen Augen müssen sich die Einzelbetreiber, die oftmals halt wesentlich bessere Netzwerke vor Ort haben, die kennen ihre Kunden besser vor Ort, können mehr Dienstleistungen bieten, können mehr Service anbieten. Da ist ein entscheidender Faktor meiner Ansicht nach, sich da eben ein Standbein zu suchen und Lücken zu finden im Markt und das eben mal halt auch zu spielen, diesen USP und den eben auch entsprechend halt auszureizen.
Ich glaube vor allem, das auch einfach eine ganz einfache Rechenaufgabe, wenn wir sagen, Ketten haben im Schnitt 2500 Mitglieder, also im Schnitt, es gibt auch welche, die haben fünfstellige Mitgliederzahlen und dann rechnest du dir mal aus, was von 17 bis 20 Uhr ein Kunden drin ist und dann Betreuungsschlüssel zu finden, das ist also so viel Mitarbeiter kannst du ja gar nicht einstellen. Wenn hingegen, wenn du, ich sag mal, irgendwie 800, 900 oder 1000 Mitglieder hast und dann halt deine Stoßzeit ankommt, ist das halt nochmal ein anderer Schnack oder anderer Faktor als wenn das Zehnpaarer an Mitgliedern drin ist. Genau. Also Mom and Pop Store, Einzelstudios, auch weiterhin Daseinsberechtigung, aber überlegen, wo ist meine Nische?
Absolut.
Wo komme ich hin?
Und die Hausaufgaben machen hinterher auch. Ne? Das Thema nicht mal Betreuung, was wir gerade schon gesagt haben. Viele Anlagenbetreiber sehe ich schon seit vielen Jahren, die haben in ihren Flyern drinstehen, die haben eine gute Betreuung. Wenn ich in die Anlagen reinkomme im Rahmen eines Mystery Shoppings, Betreuung suchst du aber erst mal 10 Jahre. Ich finde es halt nicht. Ja. Ne? Nur schreiben, irgendwas aufschreiben ist einfach. Aber dies mit Leben zu füllen, darauf kommt es nachher an. Da müssen die einzelnen Anlagenbetreiber, die Einzelbetreiber an die Nase packen und das versuchen optimal umzusetzen.
Ich glaube, das ist ja auch das Kernergebnis der Image-Studie, dass wir sagen, okay, wir haben qualifizierte Trainer, wir haben Betreuung im Studio, der Kunde nimmt es aber nicht wahr, weil er kommt rein und da ist keiner. Oder empfindet er den nicht. Also immer überspitzt, natürlich gibt es Studios, die machen das sehr gut, da findet man das vor, aber in der breiten Masse im Durchschnitt, laut unserer Studie, ist das aktuell nicht so oder wird nicht so wahrgenommen.
Ja, wir haben ja einen wichtigen Punkt dabei mal, die Einzelbetreiber oder die Anlagenbetreiber generell, was ist gute Betreuung? Und da haben wir auch festgestellt, die gute Betreuung ist nicht nur unbedingt halt diese Einweisungstermine als Beispiel, dass die Kunden aber sehen, da ist immer jemand vor Ort. Auf der Fläche ein, zwei Personen sichtbar, die Kunden auch wirklich wahrnehmen, die Kunden ansprechen, auf Korrekturen hinweisen, Trainingstipps geben. Darauf kommt es quasi an. Und in vielen Anlagen, die dann halt drauf schreiben, wir haben eine gute Betreuung, aber in den Anlagen ist niemand vor Ort. Auch da ist dann hinterher keiner vor Ort oder wenige vor Ort. Und das ist ein Dilemma, den man da steckt.
Super. Ich würde ganz gerne mal ins Thema, nochmal ins Marktkollision M&A-Thema, Marktkonsolidierungsthema einsteigen, weil Stefan, ihr habt ja da auch viele Transaktionen und was mich interessieren würde, ist so deine Sicht auf die Dinge. Sind wir am Anfang der Konsolidierungswelle? Sind wir mittendrin? Neigt sich schon eher dem Ende zu? Und wie beobachtest du das? Weil du bist ja quasi vom Start, als die ersten Investoren eingestiegen sind, da warst du ja auch schon an Bord und hast diese Entwicklung ja miterlebt. Wie schätzt du, also in welcher Phase der Konsolidierungswelle sind wir?
Also wir sind definitiv nicht am Anfang. Wie zu Beginn gesagt, hat Konsolidierung quasi in den letzten 25 Jahren stattgefunden. Vielleicht noch mal eine Zahl reingeworfen, allein in den letzten 7 Jahren. Und wir dürfen nicht vergessen, wir hatten 3 Corona-Jahre dabei. Hat sich, was die Mitgliederanzahl anbetrifft, das Kettensegment von 53% auf 61% der Mitglieder oder den Anteil der Mitglieder entwickelt. Und im Einzelbereich ist es nochmal runtergegangen von 42 auf 35%. Nur nochmal als Erinnerung, ja, bei den Anlagen sind die Einzelbetreiber immer noch das größte, ja, Segment. Wir haben zu Beginn oder auch in den ersten 10 Jahren viel Private Equity gesehen. Also wir schauen auch immer bei den Transaktionen, wer kauft wen und wo kommt das Kapital her. Jetzt in der jüngeren Vergangenheit haben wir sehr viele strategische Investments gesehen. Also ein Basic Fit als börsennotiertes Unternehmen, da ist natürlich Kapital auch dahinter, kauft ein Clever Fit. Die Life Fit Group, vor kurzem auch erst den Gesellschafter gewechselt, aber die Life Fit Group merged oder übernimmt Fit One. David Lloyd im Premium-Bereich, um auch da mal etwas zu nennen, auch da findet Konsolidierung statt, hat vor einigen Jahren Meridian Spa und jetzt vor kurzem Aspria übernommen. Also wir sehen da eine andere Art der Marktentwicklung, immer noch auch teilweise getrieben von Private Equity oder von Beteiligungsgesellschaften, die die Muttergesellschaft quasi finanzieren und dann weiter über M&A-Aktivitäten expandieren wollen. Es ist schon auch noch weiter Potenzial da. Wir haben auch in unserer Studie ja eine Vielzahl von Kettenbetreibern. Wir definieren das Kettensegment ja auch als Minimum 5 Anlagen und quasi nach oben offen. Auch da haben wir eine Wahnsinnsentwicklung gesehen von Anlagenanzahlen bei einzelnen Betreibern, die man sich vor 10, 15 Jahren kaum vorstellen konnte. Und wir sind ja, auch wenn wir jetzt auf den deutschen Markt gucken, wir sind ja hier keine Insel, ne? Also M&A-Aktivitäten und Marktwachstum geht natürlich auch über die Grenzen hinaus. Wir haben die Schweiz kurz angesprochen. Osteuropa ist ein Wachstumsmarkt auf jeden Fall. Wir haben aber auch noch große Volkswirtschaften, die deutlich stärker fragmentiert sind als wir in Deutschland. Ne? Nicht umsonst ist Basic Fit nach Frankreich gegangen und hat 100 Anlagen per anno eröffnet. Da war definitiv noch Potenzial. In Deutschland ist es
für Deutschland ja auch mal ursprünglich.
Ist es ihnen ein bisschen schwerer gefallen, in der Tat. Ne? Man darf auch in unserer Industrie die Hürden der Verwaltung nicht vergessen und auch die Verfügbarkeit von entsprechenden Anlagen. Aber wir sind definitiv noch nicht am Ende der Konsolidierung. Ich bin bei Ralf, wir werden nicht so eine Konstellation wie im Lebensmitteleinzelhandel irgendwann mal vorfinden, weil ich glaube, das ist auch interessant. Mit den über 12 Millionen Mitgliedern, die wir haben, haben wir auch eine hohe Diversität der gesellschaftlichen Gruppen, die Fitness betreiben in Anlagen, der finanziellen Möglichkeiten, aber auch der Altersstruktur. Ne, sowohl junge Menschen, die aus dem Vereinssport vielleicht rausgehen und dann erstmalig in ein kommerzielles Studio gehen, aber auch ältere Menschen, die realisieren, ich muss jetzt doch etwas tun, weil um mich herum das ganze Thema Gesundheit, Prävention natürlich auch eine Rolle spielt. Also wir haben in der Fitnessbranche, glaube ich, das große Plus, dass wir eine sehr heterogene Zielgruppe auch haben. Und deshalb sehen wir auch viele unterschiedliche Geschäftsmodelle oder unterschiedliche Anbieter in dieser Branche. Nicht nur den Mainstream, ja, Budget Operator. Ja.
Zu Aspria nochmal eine witzige Anekdote vom Fabian Menzel, der ja auch viele Jahre bei dir im Team war, jetzt Geschäftsführer von Xtrafit. Da haben wir immer geschätzt, dass Aspria halt keine Kette ist, weil halt per Definition ab 5 Standorten, ja, und Aspria halt 4 hat. Auch gesagt, dass dank David Lloyd ist Aspria jetzt auch endlich eine Kette geworden. Aber Stefan, nochmal eine Frage. Wir haben ja auch zum Beispiel bei Basic Fit, klar, börsennotiert, da wurde der Kaufpreis offiziell genannt. Viele Kaufpreise werden ja nicht genannt, aber so generell, du hast da auch ein paar Einblicke. Sind die Preise, die aktuell gezahlt werden, Sind die gerechtfertigt oder wird da ein bisschen Future mit reingerechnet, ein bisschen Strategie? Wie siehst du das oder ist das eher so ein Thema, dass ich den Ralf frage?
Nee, kannst du mich gerne fragen. Du kriegst natürlich eine diplomatisch korrekte Antwort dann auch von mir als Vertreter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der dann auch noch in solche Transaktionen involviert ist. Also das Allerwichtigste, Kaufpreis am Ende ist Verhandlungssache. Also es gibt Unternehmensbewertungen, wo schlaue Menschen, die auch bei uns bei Deloitte tätig sind, sich viele Gedanken machen und anhand von Modellen, anhand von Cashflows, anhand von Multiples aus der Vergangenheit Näherungswerte ermitteln, wie der Wert einer Organisation sein könnte. Am Ende definiert sich der Wert oder der Kaufpreis dann aber über verschiedene Faktoren. Also A, Angebot und Nachfrage. Gibt es einen strukturierten Prozess, wo ich einen hohen Wettbewerb an potenziellen Bietern habe? Wie attraktiv ist das Geschäftsmodell? Gibt es tatsächlich noch Entwicklungspotenzial? Kann ich regional mich weiter ausbreiten? Das Wichtigste bei jeder Transaktion ist eigentlich die Frage, wie könnte der Exit aussehen? Also nicht, was kann ich jetzt in den nächsten 3 Jahren an Wachstum erzielen, sondern was kann ich selbst nach einem Exit in 5 Jahren, weil dann stellt sich der nächste Investor oder die nächste Gesellschaft, die vielleicht dann dort einsteigt, die Frage, wie kann ich das noch weiterentwickeln? Deshalb, es steckt immer ein Stück weit Fantasie auch drin und am Ende ist es ein Verhandlungsergebnis.
Mhm. Ralf, magst du auch noch mal was dazu sagen?
Für mich schwerer, was die Einblicke betrifft, auf jeden Fall. Ich habe mehr mit kleineren Transaktionen zu tun, wo Einzelbetreiber oder kleinere Gruppen vielleicht verkauft werden. Wie du halt schon sagst, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Was ich ja bei mir oftmals erlebe, bei Einzelbetrieben, wenn die verkauft werden, das ist oftmals klar, der Betrieb ist aufgebaut worden über 20, 30 Jahre. Das ist das Baby so ungefähr von dem Betreiber. Und da hängen sehr viele Emotionen dabei. Was bei euch im Rahmen der Ketten ein bisschen einfacher teilweise vielleicht ist, weil die Emotionen nicht ganz so stark sind. Wo ich dann oftmals gesehen habe schon. Und da macht man Bewertungen nach normalen Maßstäben, weil der Eigentümer will deutlich mehr haben. Weil er halt sieht so ungefähr, das ist mein Baby, da habe ich großgezogen, da muss doch wesentlich mehr drin sein. Das macht es halt immer schwierig. Aber ein wichtiger Punkt, den Stefan eben auch schon gesagt hat, das Strategische, ne? Was eben halt strategisch erwartet wird, was kann ich in den nächsten 5 oder 10 Jahren mit den Anlagen halt machen, welche Möglichkeiten ergeben sich für mich, die bestimmen den Preis mit Sicherheit.
Mhm. Sehr gut.
Vielleicht noch eine Anmerkung. Also in der Tat, bei größeren Transaktionen spielt der emotionale Faktor eine geringere Rolle und ich kann das voll und ganz verstehen, dass gerade bei Einzelunternehmern oder Anlagenbetreibern von 2, 3 Anlagen viel Herzblut und viel Energie und auch eigenes Kapital drinsteckt. Aber am Ende muss derjenige, der übernimmt, dann den Kaufpreis ja auch refinanzieren. Also es muss ein profitables Geschäft sein oder es muss ein Geschäftsmodell sein, was ich vielleicht in einer größeren Gruppe effizienter gestalten kann, wo ich durch Skaleneffekte an der einen oder anderen Stelle Kosten einsparen kann oder weil ich eine größere Einkaufsmacht habe gegenüber beispielsweise Geräteherstellern, dass ich günstigere Preise komme. Also am Ende muss dann schon auch die Profitabilität gegeben sein. Wir haben schon kleinere Kette oder Einzelbetreiber gesehen, die halt nicht profitabel waren. Und dann stellt sich der Käufer die Frage, ja, warum soll ich jetzt den oder jenen Preis bezahlen? Ich muss das am Ende des Tages über das Geschäft, was ich dann die nächsten 5 bis 10 Jahre betreibe, muss ich diesen Kaufpreis ja reinbekommen. Also es ist ja jetzt keine Trophy, die man sich ins Regal stellt, kein Pokal, sondern da steckt ja dann auch ein wirtschaftliches, unternehmerisches Interesse dahinter, auch beim Käufer.
Ja, und das ist ja auch immer ein großes Thema, CapEx oder gerade wenn ein Investitionsstau vorliegt, wo du also sagst, am Ende des Tages kaufe ich mir nur einen Mietvertrag, ja, weil hier alles rausschmeißt und neu macht.
Oder man kauft halt Mitglieder, das ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Faktor, weil das ist der Unterschied halt zu einer Neugründung, da fängst du erstmal bei Null an und das kann gut funktionieren oder weniger gut funktionieren.
Das stimmt. Wenn du, lieber Zuhörer, ein bisschen mehr über Transaktionen erfahren möchtest, wir haben einen spannenden Podcast mit dem Stefan Schulern von All Inclusive Fitness und mit dem Christoph Collino von der Life Fit Group gemacht. Und das sind ja gerade die zwei aktuellen Top-Einkäufer. Auf dem Markt ist in den Shownotes gerne anhören. So, wir bleiben beim Preis. Und zwar den Preis, den die Mitglieder zahlen. Und Stefan, da gab es jetzt ja bei euch in der Europastudie auch eine sehr spannende Anpassung. Nämlich, ihr habt die Segmente, ihr habt ja diese Preissegmente, die habt ihr angehoben. Von, ich glaube, 30 war Budget oder Low Price
Discount Budget
Budget. Das habt ihr jetzt angepasst auf 40 Euro und nach oben natürlich auch. Ralf, in Deutschland, wie ist es da mit den Mitgliedsbeiträgen?
Generell die Anpassung fand ich wirklich super. Mittlerweile, weil die alte Anpassung, die wir früher immer hatten, über viele Jahre nicht unbedingt zeitgemäß war, was wir echt gesehen haben in den ganzen letzten Jahren, gerade auch im Discount-Bereich, wo wir sehr viele Anlagen von hatten, die halt deutlich die Preise angehoben haben. Das haben wir bei uns in den Eckdaten ja auch die letzten Jahre zum Glück auch gesehen, dass eben die Preise angehoben wurden, was wichtig war und auch sinnvoll war und lebensnotwendig war. Wir haben ja viele Jahre gesehen, wo quasi immer denn der Inflationsrate noch nicht mal eben halt erhöht worden ist. Das heißt, naja, die Anlagen haben nur über die Menge gearbeitet, die mussten mehr Kunden reinbekommen, um eine gute Rendite zu haben, aber der Preis ist eben eher zu günstig geblieben. Da sind die Preise jetzt wirklich auch zum Glück in den letzten 2-3 Jahren deutlich gestiegen, was auch in meinen Augen, wie ich schon gesagt habe, lebensnotwendig war. Weil auch die Leistungen der Anbieter, selbst die ganzen Discounter, was die mittlerweile anbieten, mit Kursbereichen, zum Teil Saunabereichen dabei und sowas, ist uns gar nicht mehr zu finanzieren dabei. Ne? Aber nur in die Menge zu gehen, immer nur zu sagen, ich muss mehr Menge reinholen, ist dann mal irgendwann auch vorbei.
Ja. Ja, wir hatten ja eigentlich das Phänomen, dass über die 10, 15 Jahre oder fast 20 Jahre quasi auch so mit McFit als das Discount-Segment etabliert wurde, die Durchschnittspreise in der Branche immer weiter runtergegangen sind. Bis 2020, 2021 in der Corona-Phase. Das war natürlich nochmal eine besondere Situation, aber auch danach durch die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, höhere Energiekosten, höhere Mietkosten, war plötzlich auch der Punkt angekommen, wo viele gesagt haben, wir müssen jetzt anpassen. Und wir haben es bei einigen großen Ketten gesehen, die auch teilweise signifikant angepasst haben. Wir haben aber hier eine sehr interessante Preiselastizitätsthematik, weil es sind die Mitglieder nämlich nicht abgesprungen, sondern auch die großen Betreiber, die Preiserhöhungen durchgeführt haben, teilweise 4 bis 5 Euro bei einem Discountpreis, der ursprünglich mal bei 25 war oder bei 30 Euro war, konnten wir das nicht feststellen. Und seit 21 hat sich der Preis in der Gesamtbranche, und vielleicht waren da die Discounter sogar diejenigen, die vorangegangen sind, wo dann die Einzelunternehmer gesagt haben, also jetzt kann ich es dann auch riskieren, in Anführungsstrichen, weil sie es auch schon längst hätten machen müssen. Ralf, so wie du gesagt hast, teilweise noch nicht mal Inflationsanpassung in den letzten Jahren, weil eben der Preisdruck drumherum durch den Wettbewerb so hoch war. Ein bisschen nähert man sich gerade wieder an, was vielleicht ein bisschen Entlastung auch für die Einzelbetreiber sein könnte.
Definitiv.
Wir haben fast 10% Anstieg des Preises gehabt über die letzten 4 Jahre. Mhm. Von 42 auf fast 46 Euro.
Aber auch notwendig, wie du schon gesagt hast.
Absolut.
Aufgrund der Kostenexplosion, die wir haben, im Rahmen der Kostensteigerung, Energiekosten angefangen und so weiter, musste das vorgenommen werden.
Ja. Das ist ja auch so ein bisschen immer diese Panikreaktion von früher. Ich weiß noch, das war so 2016, 2017, als ich mit DSV auch und Fitnessmanagement angebandelt bin. Da hieß es immer, die bösen Discounter, die machen die Preise kaputt. Und das war auch immer so die Panikreaktion. Der Discounter macht gegenüber auf oder im Einzugsgebiet. Was ist meine Reaktion? Ich mache eine Sonderaktion.
Ja.
Also ich gehe über den Preis. Und das ist ja auch, das finde ich immer faszinierend. Wir haben das jedes Frühjahr, dass wir jedes Frühjahr über den Preis gehen, Rabattaktion, jetzt ein halbes Jahr kostenlos trainieren, wo ich mir auch die Frage stelle, warum müssen wir immer über den Preis gehen? Warum können wir nicht mal über das Produkt gehen und sagen, hey, unser Produkt ist cool? Und ich glaube, die Branche wird auch selbstbewusster, also auch gerade FitX als Thema Pricing Beispiel, für mich Paradebeispiel, ein Preis sehr klar strukturiert, eine Preiserhöhung, ordentlich kommuniziert, alles sauber gemacht, die Mitglieder mitgenommen und man siehe da, die meisten haben dann auch gesagt, passt.
Und sogar einfach, nicht nur beim Neupreis, ja, sondern beim auch Bestands, beim Bestand, bei den Bestandsmitgliedern.
Und nicht mit einem Drehkreuz auf durch und zack. Ja. Also gehen. Da Chapeau an die Preisverantwortlichen beim BitX. Genau. Dann Thema Pricing wollte ich auch noch ein anderes Thema, was die Branche viel beschäftigt, wo auch so damals waren die Discounter, machen die Preise kaputt und dann war so das nächste Thema die Aggregatoren, die bösen Aggregatoren, die klauen die Mitglieder und machen alles, verändern den Markt zu ihren Gunsten. Also das sind so die Vorurteile, die auch häufig bei uns beim DSV landen, wo Leute sich beschweren. Andererseits ist es so, dass 3/4 des Marktes mitmachen, 3/4 der Anlagen sind angeschlossen. Und da wollte ich gerne, Ralf, deine Sicht der Dinge zum Aggregatoren einmal hören. Also wie siehst du das? Ist das eine Chance? Ist das eine Markterweiterung? Oder ist das ein Risiko, mit denen zusammenarbeiten? Weil offensichtlich macht es ja die meisten.
Keine leichte Antwort auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja letztens einen sehr schönen Podcast gehabt mit Fabian Menzel und dem Herrn Roth von Urban dem Sports
Benjamin,
Club.
Genau.
Benjamin Roth, genau. Ein sehr spannender Podcast, muss ich wirklich sagen. Und eins wurde auch da festgestellt, die Konsumenten entscheiden. Und aus Konsumentensicht auf jeden Fall erstmal ist mit Sicherheit sehr sinnvoll. Ich sehe es aber ein bisschen differenziert und auch immer in beide Richtungen. Es ist eine Chance, also auch ein Risiko. Und wir haben die Aggregatorenmodelle, gibt es ja schon zahlreiche am Markt, schon vor dem Fitnessbereich. Sagen wir Airbnb, Booking.com, aber dieses Thema Vintage zum Beispiel, ja, wo man gebrauchte Dinge verkaufen kann, ist ja dieses Double-Side-Business, wo ich von beiden Seiten, ich bringe halt die Anbieter und die Nachfrager zusammen. Über eine Plattform, wo denn die eigentlichen Betreiber der Plattform besitzen nichts, den Server halt, um dieses halt zu spielen. Und man sagt ja, was auch in dem Podcast bei dir dargestellt worden ist, dann geht es ja darum, bringt es mir einen Marketingvorteil, kommen deswegen mehr Kunden. Das ist ja die Frage, die wir sehen müssen, wo der Fabian Menzel da so schön sagte, die testen ja diese Testphase gerade, um zu gucken halt, ne, wie viele Kunden bringt es mehr, aber auch wie viele Kunden verlieren die mehr. Das ist der Unterschied zu Booking.com, sage ich mal dabei. Booking.com, da zahlt dann der Hotelbetreiber eine relativ hohe Gebühr, wo auch einige am Klagen sind. Ich glaube, teils 15% zahlen jetzt Gebühr. Aber es ist ein Marketing-Tool. Und die Kunden halt über Booking.com werden ja auf das Hotel näher aufmerksam, buchen das Hotel deswegen. Und die Hotels können sich Marketingkosten sparen dadurch. Im Fitnessbereich ist das Dilemma, in dem wir ja tatsächlich dann stecken dabei, wenn der Kunde nachher bei uns kein Mitglied mehr ist, dann bekomme ich nur dann Geld, wenn der Kunde von dem Aggregator bei mir auch trainiert. Die passiven Kunden, die hinterher nicht zum Training kommen, dann verdiene ich an diesem Kunden ja nichts mehr. Dann ist kein Eintritt mehr, kein Check-in mehr da, ich habe kein Geld mehr, was ich einnehmen kann. Das Geld würde dann nur bei dem Aggregator bleiben. Und da müssen die Studios natürlich genau schauen, wie viele Kunden verlieren sie vielleicht hinterher auch aus ihrem Anlagenbestand? Wie oft kommen die Kunden? Wie viel mehr Kunden bringt mir das ganze Geschäftsmodell? Deswegen finde ich immer das Thema, was auch in dem Podcast ja rausgearbeitet worden ist. Wir haben ja auch hier zwei Modelle. Einmal dieses Business to Business und dieses Business to Customer. Im Business to Business muss ich wirklich sagen, verstehe ich noch sehr gut. Weil gerade mal als kleinere Gruppe oder als Einzelbetreiber haben sie ja normal keine große Möglichkeit, mit Allianz oder Mercedes mit großen Companies zusammenzuarbeiten. Wenn ich nur ein Studio in München hätte, als einen Anlagenbetreiber, dann würde Allianz sagen, meine Arbeitnehmer wohnen halt überall in München verteilt, die brauchen mehr Optionen, die es in dem Fall gerade bieten kann oder halt größere Ketten bieten können. Aber in meiner Meinung müssen dann schon die Betreiber schon immer aufpassen, wie viele Kunden bringen mir das ganze Geschäftsmodell und wie viel verliere ich halt? Und nochmal eine andere Ergänzung dazu. Oder auch ein bisschen den Podcast ein bisschen dargestellt. Wir haben ja dieses Five Forces Modell, ohne zu sehr in die BWL-Theorie reinzugehen. Der Wettbewerbskräfte, wo ich eine gewisse Angst immer sehen würde, die kommen kann, die muss nicht kommen, die kann aber kommen dabei. Das sind ja die Aggregatoren, bauen ja logischerweise ihren Mitgliederstamm auf. Wir haben jetzt zurzeit 1,47 Millionen Mitglieder über Aggregatoren. Was denn Stefan auch schon sagte, ne? Angebot schafft Nachfrage. Für einen Aggregator ist zurzeit erstmal am Anfang in der Aufbauphase sind die Anbieter wichtiger als die Nachfrager. Und die Studios sind im Moment für die Anbieter elementar. habe ich keine Studios im Angebot, werden die Nachfrager auch nicht auf die Seite draufgehen oder würden deswegen auch kein Abo buchen. Aber irgendwann kippt das Verhältnis vielleicht mal. Dann haben die Aggregatoren näher, vielleicht näher 3 Millionen oder 4 Millionen Mitglieder. Und dann ist die Frage halt hinterher, ob denn der Aggregator näher sagt, aufgrund der Wettbewerbsstärke, die in dem Markt besteht, werden die Preise näher pro Check-in, werden die gesenkt. Und da ist die Frage, das wurde ja von Benjamin Roth ja auch gesagt, das würden die nicht machen wollen. Möchte ja keinem unterstellen, um Gottes Willen dabei. Aber die Gefahr ist da. Und als Betreiber muss ich halt immer kritisch auch bleiben. Und für uns, was der Stefan eben auch schon gesagt hat, eben die Mitglieder sind unsere Basis. Wenn du halt eine Unternehmensbewertung machst, ist ein Mitglied, was bei mir Mitglied ist, anders zu bewerten als ein Check-in von Aggregator. Also auch vom Unternehmenswert her. Und meine Anlage näher, in meinem schlimmsten Falle, ich habe keine Mitglieder mehr. Keine eigenen mehr. Ich habe nur noch Aggregatorenmitglieder, die rein über Check-in sind. Ist meine Anlage einig vom Wert her?
Ja.
Bin mal relativ kritisch zu bewerten, auf jeden Fall. Und deswegen nochmal, ist echt wirklich ein zweischneidiges Schwert und deswegen ist es auch schwer zu beantworten, die Frage.
Ja.
Es ist Chance und Risiko zugleich, aber man muss in meiner Meinung als Betreiber generell immer kritisch bleiben. Und ich sehe nur einige Betreiber, die laufen halt relativ blind hinterher, sehen da das Allheilmittel. Und da wäre ich schon extrem vorsichtig, auf jeden Fall.
Ja, man muss auf jeden Fall gucken, also Betreiber, die ich auch kenne in Hamburg, die sind weit über die Hälfte an Umsatzanteil der
aus. In den Städten auf jeden Fall, in den Städten ja brutal. Ne? In den Städten, ne?
Und das ist schon wert. Du hast eine spannende Zahl gesagt, die 1,47 Millionen Trainierenden über Aggregatoren, die sogenannten Mitgliederäquivalente, weil das sind ja keine tatsächlichen Mitglieder. In der Studie ist es ja so, dass die einmal umgerechnet werden. Man sagt, wie viele Check-ins kommen über die Aggregatoren insgesamt rein. Und das im Verhältnis zur Trainingshäufigkeit der regulären Mitglieder, das ergibt diesen Wert, die 1,47. Wie siehst du, also der ist ja auch stark gewachsen von 1,21
ja.
auf jetzt 1,5, also ich sag mal
genau.
300.000 Mitgliederäquivalente an Zuwachs. Wie siehst du diesen Entwicklung? Also aktuell haben wir es ja noch so, dass ich sage mal, wir haben 12 Millionen oder 12,4 Millionen zu 1,5 Millionen und aktuell wächst ja beides. Also wir haben jetzt die große Abwanderung von A nach B, die können wir nicht feststellen. Im Kleinen wird es sie sicherlich geben.
Ja.
Aber wie würdest du diesen Wert beurteilen? Also würdest du die auch aufsummieren, weil das war ja auch eine Anfrage letztes Jahr, dass wir eigentlich über 14 Millionen Menschen sprechen und nicht über 12. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Bitte, bei uns hat intern auch beim DSSV diskutiert. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, auch demnächst diese Märkte zusammen zu betrachten. Uns nicht kleiner machen, als wir sind, weil die Mitgliederzahlen trotzdem halt vorhanden sind, die dann in die Studios reinkommen, die Mitgliederäquivalente. Das von Fabian Menzel letztes Mal dargestellt worden ist in dem Podcast. Schön wäre, wenn die Aggregatoren ihre Zahlen auch offiziell nennen würden. Wir fragen ja auch an, wie viele Mitglieder haben die, um die Zahl mal genau zu haben. Werden nicht genannt, aus welchen Gründen auch immer, ob es Investoren getrieben ist, dass die Zahlen nicht genannt werden wollen.
Wenn
ihr mitgemacht habt. Ja, genau. Wir haben es ja explizit auch abgefragt.
Ja.
Aber in der Tat, es ist so ein bisschen Fitnessbranche vor 10, 15 Jahren.
Ja.
Wo man auch etwas restriktiver war. Ne? Also,
ja, absolut, das stimmt.
Als neutraler Beobachter hier.
Ich glaube, auf jeden Fall mal, beide Märkte werden wachsen, meiner Ansicht nach, sowohl die Mitglieder, weil ich auch schon in vielen Anlagen ja sehe, auch gerade mal im ländlichen Bereich, in den Städten hast du schon erwähnt gehabt, in Städten haben wir sehr viele oder sehr hohe Check-in-Zahlen von Aggregatoren. In ländlicheren Gebieten eher weniger. Und da sind einige Kunden, die bewusst sich ein Studio aussuchen, um ihre Homebase, ihre Heimatbase zu haben. Dabei. Ich sehe auf jeden Fall mal die nächsten Jahre auf jeden Fall, dass beide Märkte wachsen werden. Über die Mitgliederwerte in den Studios, als feste Mitglieder, als auch die Aggregatoren-Netzwerke werden auch größer werden. Und wie schon erwähnt, weil die meisten Aggregatoren-Netzwerke, die wir haben, sind der B2Business, also Business-to-Business quasi dabei, Firmenmitgliedschaften. Und da, wie eben schon erwähnt, da sehe ich schon Nutzen drin, wie schon eben gesagt, weil als Einzelbetreiber oder auch mit jemandem 2, 3 Anlagen nur, ist es schwer, eine große Firma zu mit denen Kooperationen einzugehen im Rahmen von Firmenmitgliedschaften. Eine, die vor Ort sitzt, eine kleinere Firma ist einfach, aber größere Firmen im Prinzip nicht dabei. Und deswegen glaube ich halt schon, dass da in beiden Märkten ein Wachstum kommen wird.
Stefan, jetzt habe ich eine spannende Frage an dich. Oder magst du deinen Gedanken erst noch ausführen?
Ich kann, genau.
Dann mach also, erst mal, dann kommt meine Frage.
Mal gucken, ob die Frage vielleicht dann schon dadurch beantwortet ist. Mal schauen. Also ich bin bei Ralf, gerade das Thema B2B-Aggregatoren-Plattform ist der wesentliche Treiber dieser Branche. Vielleicht grundsätzlich nochmal, das Geschäftsmodell passt perfekt zu Risikokapital in den letzten Jahren. Es ist digital, plattformgetrieben. Es ist Asset Light, also keine eigenen Investitionen in Infrastruktur oder in Geräte. Und es geht auf weitere große Trends ein, das ganze Thema Gesundheitsmanagement und auch betriebliche Gesundheit. Und da kommt ein weiterer Faktor dazu, der auch wiederum in der Fitnessbranche, und wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ein ganz wichtiger Faktor ist. Preis. Der Preispunkt wird durch B2B-Angebote in der Regel runtergesetzt, weil eben die Mitgliedschaften dann von den Unternehmen, von den Arbeitgebern teilweise subventioniert sind. Und somit kann man entweder ein höheres Leistungsniveau oder Leistungsangebot sich leisten oder den Eintritt, die Eintrittsbarriere, was der Preis definitiv ist. In all unseren Konsumentenfragen ist Preis und Value for Money unter den Top 3 Entscheidungskriterien, neben dem Standort. Es muss halt nah sein. Ja. Aber Preis ist super wichtig. Und wenn ich dadurch den Preispunkt noch ein bisschen nach unten setze, kann ich weitere Zielgruppen auch adressieren. Und zumindest berichten's einige der Aggregatoren sind unter den Mitgliedern, die über die Aggregatoren kommen, schon auch immer wieder eine Vielzahl an Mitgliedern, die bisher nicht im Fitnessclub trainiert haben oder in der jüngeren Vergangenheit nicht dort trainiert haben, also quasi Rückkehrer auch sind. Also ich sehe das im Moment auch durchaus positiv und wir sehen es auch in den letzten Jahren. Beide Bereiche wachsen. Wir haben es ja auch gerade zu Beginn nochmal gesagt, der klassische Fitnessmarkt ist auch wieder mit einer guten Anzahl an neuen Mitgliedern gewachsen. Der Aggregatorenbereich ist überdurchschnittlich gewachsen. 20-25% im Vergleich zum Vorjahr und gerade nach Corona, wo man auch in aus so einem digitalen, aus so einer digitalen Transformation quasi auch rausgekommen ist, nochmal mit einer höheren Affinität. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir sprechen oft über die Generation Z. Wir sind jetzt in der Generation Alpha. Ich habe zwei Jungs, 2010, 2011 geboren. Die kennen Landkarten nicht mehr. Da gibt's nur Google Maps. Die sind mit iPhones aufgewachsen. Wir diskutieren es ja auch gerade aktuell. Ne? Ist es zu viel Social Media? Ist es zu viel digitale Anwendung? Aber die sind in dieser Welt komplett aufgewachsen. Für die ist das die größte Normalität, dass sie auf ihrem Handy gucken, wo kann ich demnächst trainieren gehen? Und wie komme ich vielleicht günstig, gerade als Jugendlicher oder als junger Erwachsener, an eine Fitnessmitgliedschaft? Vielleicht ist es der erste Arbeitgeber, der mir das dann ermöglicht.
Der dich reinmacht. Ja. Aber auch gerade nochmal zum Thema Preis, das hatten wir auch. Ich hatte dieses Jahr eine Wette laufen, weil ich dachte, dass der Anteil der Mitglieder, die in monatlich kündbaren Mitgliedschaften ist, dass der nochmal richtig angestiegen ist. Er ist ein bisschen gestiegen, aber nicht wirklich. Also wir sind irgendwo bei 17-18% der Mitglieder sind im Monatsbeitrag. Weil halt hier auch wieder, Ralf hat es vorhin gesagt, Preis schlägt Laufzeit.
Genau, Flexibilität kostet Geld.
Und wenn ich 15 Euro mehr zahle pro Monat, sage ich, ja komm, dann mache ich das den 12-Monats-Vertrag. Also von daher, Flexibilität wird gewünscht, aber unter der Bedingung Preis
bleibt klar. Aber auch hier dann werden die Zielgruppen sehen. Die Jugendlichen, die ja die Flexibilität vielleicht wollen, ob die denn das Geld haben, um mehr zu bezahlen für Flexibilität,
das ist eine Frage dabei.
Und die Älteren wollen gar nicht die Flexibilität. Die wohnen ja irgendwo und wissen nicht, dass sie es nur für ein oder zwei Jahre Mitglied werden wollen. Ja. Sie trainieren müssen für die Zeit, wissen die meisten auch mittlerweile. Ja. Nehmen sie ja die längere Laufzeit.
Definitiv. Also die sagen dann auch, komm, dann mache ich halt die 24 Monate, ist mir fein, dann spare ich nochmal ein bisschen was.
Ich meine, Ergänzung, was Stefan gerade gesagt hat, im Rahmen nochmal, du hast ja gesagt, im Rahmen des Geschäftsmodells der Aggregatoren, Asset Light. Und da ist immer diese, wo man ein bisschen aufpassen muss, die Betreiber haben halt eben die Assets drin.
Absolut.
Und die haben halt ihre Fixkosten.
Ja.
Und deswegen halt, ne, im Moment ist es halt immer ein Zugeschäft, so ungefähr, wo halt einige Betreiber dann eben diese Zusatzumsätze mitnehmen. Aber wie erwähnt gerade schon, immer das Thema. Wenn das mein Mittel ist im Studio, und der Kunde kommt nicht zum Training, habe ich die Monatsgebühr bei mir in meinem Umsatz mit drin. Und dieser Kunde jetzt quasi im Aggregator drin sitzt und hinterher nicht zum Training kommt und da passiv ist, verdient nur der Aggregator, ohne Assets zu haben. Und meine Assets sind da, meine Fixkosten sind da. Also dieses zweischneidige Schwert, deswegen nur mal eben, weil gut nochmal mit den Assets light gesagt hat, ne? Das ist ja das Modell dieser Aggregatoren, keine eigenen Assets zu haben. Das nervt ja im Hotelbereich auch nicht mal Booking.com, nervt da ja auch einige. Klar, die Hotelbetreiber geben halt viel Geld aus für ihre Hotels, für ihre Standorte. Und die haben ja hohe Gebühren. Man macht schon einiges mit den eben halt Marketingmaßnahmen überhaupt für Hotelgäste ranzubringen, so ungefähr. Aber im Prinzip, die haben ja nichts. Keine Assets.
Ja. Ich wollte in erster Linie damit zum Ausdruck bringen, dass halt diese Geschäftsmodelle Kapital im Moment anziehen. Du musst dir nur die Fundraising-Runden der entsprechenden Aggregatoren anschauen. Die haben immer wieder neues Kapital gefunden, obwohl sie vermutlich noch nicht unbedingt profitabel
sind. Das ist das Thema. Alle Fitnessstudios würden sich verweigern. Gäbe es den Markt nicht.
Aber auch vielleicht das ein oder andere Fitnessstudio nicht.
ist die Frage dabei, ja. Weil dann die Umsätze nicht mehr da werden. Ja, ist so. Absolut. Kann man auf jeden Fall betrachten. Auf jeden Fall, ja.
Aber Thema Betrachtung, weil Stefan, also es war ein sehr guter Punkt, aber das war nicht meine Frage. Meine Frage ging in die Richtung, wie, also wir haben ja diese Mitglieder-Äquivalente, diese 1,5 Millionen Trainierenden. Und wie betrachtet ihr als Deloitte, oder ich sag mal, da wo es ja wirklich spannend ist, wenn es um Geld geht, in einer Transaktion zum Beispiel. Also ihr sagt, der Mitglieder hat einen gewissen Wert. Wie geht ihr mit den Mitgliederäquivalenten um? Sagt ihr das so, man rechnet die auch um, macht die 1:1, oder sagt ihr, nee, wir sehen das einfach als Nebenumsatz ganz klassisch, oder wie schaut ihr da drauf? Das würde mich mal interessieren.
In erster Linie ist es Zusatzumsatz. Also das ist neben den Mitgliedsbeiträgen, die man sauber auch nachvollziehen kann anhand der Preispunkte, die sie haben, dann typischerweise, wenn zu unterschiedlichen Zeitpunkten eingestiegen in einem Fitnessclub, hat man meistens auch unterschiedliche Preise, mit wenigen Ausnahmen wie Fitix, die eine sehr konstante Preisgestaltung haben. Und dann sind das Zusatzeinnahmen wie durch Food and Beverage oder Personal Training. So kommt jetzt halt Zusatzerlös, insbesondere, wir packen so in den Bereich Unternehmensmitgliedschaften. Mhm. Ja, also gerade, weil es halt oftmals B2B-Partnerschaften dann auch sind.
Okay, also du würdest auch sagen, dass man das klar trennen sollte und nicht die Mitgliederumsätze oder Mitglieder generell vermischen mit in Sachen, die da rein.
Ja, es ist halt, wie schon gesagt wurde, es ist halt schwer 1:1 zu vergleichen, weil es ist nicht dein Mitglied. Ne? Man kann theoretischen Werten, und den Ansatz finde ich gut und nachvollziehbar, dass man sagt, okay, erst ab einer gewissen Anzahl von Check-ins nehme ich das als Mitgliedsäquivalent, damit ich es auch zähle, weil in der Tat die Anzahl der Mitglieder bei den Aggregatoren ist ja höher als die 1,5 Millionen.
Klar.
Es gibt ja aber auch Angebote außerhalb des Fitnessbereichs, und es gibt auch Nutzer von Aggregatoren, die eben nur diese Angebote nutzen, die vielleicht nur schwimmen gehen oder nur in eine Kletterhalle gehen oder andere Angebote dort nutzen. Also von daher.
Die Passiven, die gibt's ja auch da.
Ja, aber Stichwort passiv, da gibt's halt auch noch ein großes Potenzial, weil es ist ja auch nur ein Bruchteil der Mitarbeitenden, die Partner eines Aggregators sind, dann tatsächlich aktiv als Mitglied auf der Aggregatorenplattform. Also nicht alle 14.000 Mitarbeiter von Deloitte. Auch wir haben die Möglichkeit, über einen Aggregator Fitness zu betreiben. Lange nicht alle 14.000 Mitarbeiter sind tatsächlich auch Mitglied bei dem Aggregator.
Wenn du guckst mal alle Beschäftigten in Deutschland, was du theoretisch für ein Potenzial
hast. Ja, und das sehe ich halt als positiv auch, weil die Fitnessbranche muss sich ja auch immer wieder Gedanken machen, wie kann sie mit smarten Marketingaktivitäten noch stärker auf ihre Angebote Aufmerksamkeit treiben und bringen. Und da muss ich sagen, finde ich das durchaus gut, Weil wenn du mal nachfragen würdest, wie viele wirklich ein strategisches Konzept hatten, um Unternehmenskunden zu gewinnen, dann sind es auch nur relativ wenige, weil der Aufwand halt auch wiederum relativ groß ist. Ne? Du brauchst einen eigenen Sales-Mitarbeiter, der auf die Unternehmen der Region zugeht, plus du brauchst, Ralf hat es gesagt oder du hast gesagt, es reicht nicht, wenn du eine Anlage in der Stadt hast. Also A, die Städte sind zu groß, plus die Leute pendeln aus dem Umfeld in die Stadt zu ihrem Arbeitgeber. Also deshalb brauchst du halt ein flächendeckendes Angebot auch. Also es gibt auf jeden Fall auch noch ein paar positive Aspekte, auch Potenzial, was eben halt die nicht aktiven Mitarbeitenden in den Unternehmen anbetrifft.
Ja, und ich glaube, da bedarf es auch noch einiges an Aufklärung, dass man auch Fitness als die Trainingsform darstellt, die auch wirklich den höchsten Gesundheitsnutzen liefert für den Körper, unabhängig jetzt von ästhetischen oder anderen Motiven, die wir du hast eine schöne Überleitung gemacht, smarte Angebote. Ich möchte gerne nochmal über die Smart Gyms mit euch sprechen. Smart Gym ist ja ein Begriff, den wir vor 3-4 Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen haben. Also früher waren es ja die personallosen Studios oder Personalarmen. Der Begriff existiert immer noch, aber wir als DSSV tun es immer ein bisschen schwer, so einen Begriff zu nutzen. Deswegen haben wir gesagt, lass das Kind doch mal ein bisschen weiter anschauen, was ist da noch, und das ist das Thema Digitalisierung, Automatisierung, und das sind die sogenannten Smart Gyms. Da hatten wir auch einen richtigen Boom, wir sind jetzt bei 600 Anlagen in Deutschland, letztes Jahr waren wir bei 400, also enormes Wachstum, fast 200 Clubs mehr, und Stefan, wie seht ihr diese Studios? Das sind primär jetzt auch im Franchise-System, also ich kenne jetzt keinen, der im großen Stil eigene Clubs aufmacht, sondern eher über Lizenz und Franchise geht. Wie siehst du dieses Geschäftsmodell?
Auch zunächst mal erst wieder positiv, weil offensichtlich bei so einer Wachstumsrate von also 50% Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr muss ja offensichtlich ein gewisser Markt da sein, sonst würde ich nicht weitere Anlagen eröffnen. Es gibt auch in der Fitnessbranche genug Menschen, die keine Anleitung benötigen, die so erfahren sind mit ihrem Training, dass sie genau das dann auch suchen. Ich finde, es hat auch noch einen anderen Aspekt, und wir dürfen nicht vergessen, auch in normalen Studios gibt es ja Zeiten, Öffnungszeiten, die weniger personalintensiv sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also gerade wenn man in die Abendstunden reingeht, haben diese automatisierten Systeme ja auch wichtige Funktionen, ne? Also sichere Kontrolle des Zugangs in Fitnessstudio, Überwachung von Räumlichkeiten, die selbst wenn ein oder zwei Mitarbeiter in einem Studio sind, wir wissen selbst, wie verwinkelt teilweise Fitnessanlagen sind. Es kann immer dazu kommen, dass Menschen gesundheitliche Probleme haben. Und ich habe schon tolle Systeme gesehen, die eben dann sofort auch reagieren können. Also auch da, das ist jetzt eine gewisse Entwicklung, und man schaut vielleicht nur auf den Wettbewerbsaspekt, aber vielleicht kann man auch mal auf die Aspekte achten, die auch für die Gesamtbranche durchaus relevant sind.
Wir hatten ja damals gerade das Thema Kontrolle. Ich weiß noch, Ralf, du warst ja auch bei der BSAZ damals Zertifizierer, und da gab es die Thematik Einsehbarkeit. Und daraus hat sich ein Schlüssel, ein Personalschlüssel abgeleitet. Und das ist halt, wenn du ein verwinkeltes Studio hast, dann brauchst du halt so viele Leute da, dass du die Einsehbarkeit erfüllen kannst.
Gewährleisten kannst, ja.
Ja. Genau, und was dann auch am Ende mit ein Grund war, warum die Norm für viele schwer zu erfüllen oder man die...
Ja, und ja, gerade für Studios, die im Personal arm oder personallos arbeiten in dem Bereich, ne, haben sie ja gar nicht erfüllen können, weil Personal war ja mit Bedingungen. Es gibt ja andere Zertifizierungssysteme auch dann eben halt für... Wo es mir um den Sicherheitsaspekt geht, wenn es um Hilfe geht und dergleichen, wo Personal weniger eine Rolle spielt. Wenn dann Systeme vorhanden sind, die die Sicherheit gewährleisten können, reicht es ja heute mittlerweile aus.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Personalarm oder Smart Gyms kommen, Fitness war ja so aus dem Ursprung her so ein Community-Thema, People-Business. Der Stärkste hat den anderen gezeigt, wie die Übungen gehen. Daran hat man sich orientiert. Jetzt auf einmal gibt's Smart Gyms. Und die Leute gehen hin, checken mit dem Handy ein, haben die Kopfhörer drin, trainieren, hauen wieder ab. Hat sich unsere Branche so stark verändert? Oder war das immer schon da, dass wir jetzt neue? Wie siehst du das?
Also auch da nochmal einen realistischen Blick auf die Zahlen. Ne? Es sind 600 Anlagen. Es ist ein kleines Segment, was hier bedient wird. Ich bin weiterhin der Überzeugung und ich selbst bin auch jemand, der gerne in der Gemeinschaft trainiert, weil es einfach schöner ist, gemeinsam Sport zu treiben, als jetzt nur komplett individuell. Und wir haben ja auch noch die Mehrzahl an Anlagen, die deutliche Mehrzahl an Anlagen, die entsprechenden Personalschlüssel haben, wo die Menschen auch zum Glück miteinander kommunizieren, wo sie vielleicht auch gerade deshalb dorthin gehen, weil sie dort Gemeinschaft vorfinden, was sie vielleicht als Single-Haushalt im normalen Tagesablauf nicht so häufig haben. Ja.
Oder auch gerade ältere Menschen, also ja. Da sage ich mal, für die ist morgens bei mir im Stübli, ich bin auch beim Discounter, morgens ist da der Rentnertreff.
Ja.
Und die sind dann unter anderem zum Trainieren da, aber die halten sich da halt, aber auch die Trainer mal gefragt, die sind halt 3 Stunden.
Ja.
Die kommen morgens rein und machen, anstatt ins Café gehen sie in den Club.
Lobenswerte Tagesgestaltung.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ralf, aus DSSV-Brille, wie betrachtest du die Smart Gyms und deren Entwicklung?
Ich kann viele Punkte vom Stefan nur bestätigen. Dabei erstmal grundsätzlich gesehen gab es ja auch vorher schon die ganzen Discount-Anlagen. Oftmals
haben ja schon... Nach Betreuungsschlüsseln sind das eigentlich auch
Personalarme. Ja, viel weniger Personalarm. Ja. Nicht personallos, ich meine selbst auch ein Felix oder sowas, halt, wo ich selber früher auch trainiert habe schon. Ja, dabei war extra fit, wo ich trainieren darf, teilweise mal dabei. Personal ist immer vorhanden. Wie weit die Betreuung jetzt einsteigen, ist ja eine andere Frage dabei. Ich finde, die Smart Gyms wurden ja in erster Linie auch mal gemacht auf dem Land, auf dem ländlichen Bereich. Da, wo du eben offen sagst, Stefan, das ist ja der Ursprung eigentlich gewesen dabei. Das Thema Personalkosten ist der höchste Kostenfaktor im Fitnessbereich. Der liegt bei 30-35% Personalkosten im Verhältnis zum Umsatz. Um auf dem Lande irgendwie mit, nimm mal 5000 Einwohnern, überhaupt ein Studio betreiben zu können, mit Personal rund um die Uhr, also zu den Öffnungszeiten fast nicht möglich. Und so wurden diese Anlagen installiert. Ich frage mich nur dabei, wie werden die sich nachhaltig über die nächsten Jahre, über Jahre halt hinterher schlagen dabei. Mhm. Aber auch da wird es der Markt näher richten, meiner Ansicht nach, wie Stefan eben auch schon gesagt hat. Ich meine, wenn das Wachstum ist, dann relativ groß. Nach 50% Wachstum im Vergleich zum letzten Jahr, zum vorherigen Jahr. Mal abwarten. Ich sehe es aber auf generell gesehen ein bisschen kritisch. Haben wir Frank Böhmer auch halt darüber oftmals schon diskutiert mit seinem Nextdoor-Konzept. Mhm. Ich finde immer dieses Konzept, also alleine diese kleinen Flächenstudios oder diese Smart Gyms, relativ klein, nehmen wir so um die 300, 500 Quadratmeter, halte ich auf lange Sicht in einzelnen Märkten alleine nur für sich als eine Anlage immer eher schwierig umzusetzen auf Dauer, weil die Meinungen noch ein bisschen langweilig zum Teil werden. Aber auch schon vor 10, 15 Jahren haben wir oft damit gearbeitet, Satellitenkonzepte aufzubauen, wo ein Studiobetreiber ein oder zwei größere Anlagen im Markt hatte und dann standortnah, was du eben auch schon mal erwähnt hast, Stefan, was eben mal dann immer das Thema Standort, Standortnähe. Umso näher ein Kunde irgendwo dran wohnt, umso einfacher denn ist die Zeit und Raum zu überbrücken, umso leichter wird er sich irgendwo anschließen. Um rankommen zu können, an die Kunden mehr rankommen zu können, können ja diese Satellitenkonzepte ergänzend dazu beitragen, mehr Kunden aus dem Marktgebiet zu gewinnen. Mhm. Aber die Kunden haben dann, wenn sie halt mehr wollen, wenn sie mal Kurse machen wollen vielleicht, oder wenn sie halt mal Sauna machen möchten, eine umfassende Betreuung haben wollen, gehen sie ins große Studio. Wenn sie nur trainieren wollen, kurz den Standort nah, also eben mit wenig Zeitaufwand, gehen sie in dieses Smart Gym. Und ich glaube, in meinen Augen, ich würde schon sagen, aus meiner Sicht halte ich das Konzept auf lange Sicht, ein Lindenkonzept aufzubauen, große Anlagen mit kleinen Standorten zu ergänzen, für sehr sinnvoll. Nur kleine Anlagen, aus meiner Sicht, auch ein bisschen kritisch zu betrachten, meiner Ansicht nach.
Ja. Ich glaube halt, du hast halt einfach diese Kostenstruktur, die dir es erlaubt, in Regionen zu gehen, wo niemand ein Fitnessstudio hätte eröffnen können. Also das war ja das Aventio oder jetzt dann daraus ist ja Fit Plus entstanden. Mhm, genau. Konzept und auch Gymport, die suchen sehr gezielt Region raus, wo halt eigentlich keiner hingeht, weil sie ein sehr kostenoptimiertes Konzept haben und dahin gehen. Also von daher, und auch das Thema ist, wenn du Trainingserfahrung hast und weißt, wie man trainiert, dann, also trainieren kann man da.
Absolut.
Das ist ja die Frage für Neuanfänger, also jetzt quasi einer, der, keine Ahnung, 10 Jahre nie, oder noch nie Sport gemacht
hat. Ja, oder ältere Menschen, wie du ja erwähnt hast, oder das Thema Socializing fällt natürlich da komplett weg.
Ja.
Wenn ich selber, ich mache auch zum Teil, ich brauche eine Anlage, ich selber jetzt trainiere sowohl in größeren Anlagen als auch in kleineren Anlagen. Ja. Meine Kopfhörer habe ich auch teilweise an, ich brauche keine unbedingt Gespräche mit anderen Leuten. Und Betreuung brauche ich meistens auch nicht unbedingt in der Intensität. Aber gerade für diese Newcomer in den Markt dann reinzukommen, für ältere Menschen, die den sozialen Aspekt auch wertschätzen, in dieser Anlage. Und gerade im Ländlichen, was wir gesagt haben, im Ländlichen hast du natürlich auch oftmals eben diese älteren Menschen, die was tun wollen,
ja,
kommen dahin und sind dann oftmals auch irgendwie verloren vielleicht dabei.
Ja.
Aber der Markt wird es näher zeigen.
Ja, da hast du sehr schön gesagt, der Markt wird es richten. Also sie haben definitiv ihre Daseinsberechtigung.
Absolut.
Ich sehe es aktuell als Ergänzung und
absolut
die Zukunft. Wird uns dann weiteres berichten. Apropos Zukunft, Ralf, wir hatten ja vor, schon, ich glaube, das war 2019 oder so, eine Prognose gemacht für 2025. Da haben wir gesagt, 15 Millionen Mitglieder. Da wussten wir noch nicht, dass Corona kommt. Und wir haben es hier Stand heute, wir sind bei 12,4, nicht 15. Und haben die Prognose angepasst, haben gesagt, 2030, wenn wir dann die 15 Millionen Mitglieder erreichen. Wie realistisch ist das Ziel, Stand heute, aus deiner Perspektive?
Also sehr, sehr, sehr realistisch. Es sei denn mal, es kommt wieder eine Krise à la Corona.
Ja.
Dann natürlich können wir es nicht unbedingt vorhersehen, muss man mal dabei sagen. Aber grundsätzlich sonst müssen wir ja zwei Aspekte sehen. Wenn ich die Aggregatorenmitglieder dazu rechnen würde, die Äquivalente, dann wären wir bei einem normalen Wachstum von ungefähr 5%, wären wir in 2 Jahren schon dort. Aber ja, ungefähr gerechnet sind wir, dann wären wir schon auf ein bisschen mehr als 15 Millionen. Weil wir auch auf die reine Mitgliederzahl gesehen, dabei erreichen wir diese Zahl meiner Ansicht nach auf jeden Fall auch, weil das Bewusstsein und die Bewusstsein des Themas Gesundheit, dass die Menschen trainieren wollen, habe ich eben erwähnt gehabt, sowohl die jüngeren Menschen trainieren mehr, aber auch die älteren, wenn wir die 15 Millionen auf jeden Fall erreichen, definitiv. Wird sich gar nicht verhindern lassen.
Ja. Das ist schön. Wird sich nicht verhindern lassen. Stefan, wie blickst du darauf? Müsste sich was ändern oder haben wir alle Voraussetzungen eigentlich schon gegeben?
Ich glaube, es sind viele Voraussetzungen gegeben. Ich bin bei Ralf. Ich würde den Markt auch etwas gesamtheitlicher betrachten. Ihr habt ja die Rechnung aufgemacht mit den Mitgliedsäquivalenten aus den Aggregatoren, dann sind wir eben schon bei 14 Millionen. Und es sind Fitnesstreibende. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendeine Definition komplett neu kreieren, was Fitness ist, sondern die Menschen betreiben also Sport
in Fitness.
Genau. Und vielleicht ist es auch hier und da so, dass die sich dann auch wandeln, wenn sie dann doch feststellen, eigentlich gehe ich ja doch nur in ein Studio. Und nutzt nicht die große Vielfalt der Aggregatoren. Darf man jetzt gar nicht so laut sagen.
Ja,
aber
das ist ja der Klassiker, der ist schon vor 20 Jahren Lage. Das wäre immer so das Credo.
Genau. Und es gibt ein weiteres Argument, warum Deutschland das schaffen muss, weil Europa will die 100 Millionen schaffen. Also von daher, Deutschland muss einen ordentlichen, wie immer, Deutschland muss einen ordentlichen Beitrag. Deutschland muss einen ordentlichen Beitrag leisten.
Deutschland, UK und was kommt dann?
Frankreich Spanien? Mittlerweile, Spanien, Frankreich,
ja.
Genau.
Ja, genau. Das sind die vier Großen. Ja. Wir geben unser Bestes.
Ja, das ist gut so.
Perfekt. Dann, lieber Zuhörer, vielen Dank, dass du wieder bis zum Ende mit zugehört hast. Wenn du Stefan oder Ralf mal persönlich kontaktieren möchtest, LinkedIn machen wir einmal in die Shownotes rein. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Wenn ja, bitte ein Like da lassen, einmal abonnieren, weiterempfehlen, da freuen wir uns sehr. Wenn es dir nicht gefallen hat, schreib uns gerne an podcast@fitnessmanagement.de und sag uns warum. Ciao.
Bis zum nächsten Mal bei Fitness im Ohr.